Ja, es ist die Zeit, in der man sich ganz oft in den ersten Kapitel der vier Evangelien rumhängt und die Weihnachtsgeschichte, nein, rumhängt ist ein bisschen zu lax gesagt, aber man liest ganz viel diese Verse in den ersten Kapiteln der vier Evangelien. Und mal eine Frage an euch, ganz ehrlich, ist euch mal beim Lesen der Geschichten durch den Kopf geschossen, es steht sehr viel über Maria und sehr wenig über Josef? Wer hat, mal kurz Hand hoch, wer hat das schon mal so gedacht in einer ähnlichen Art und Weise? Ja, sogar ein paar Frauen haben das gedacht, das finde ich ja sehr gut. Lautes Husten hier. Das trifft sich sehr gut, denn ich werde heute die Geschichte von Josefs Traum als Text, als Grundlage für diese Predigt nehmen. Und ich werde ganz gezielt auch die Männer unter euch ansprechen. Frauen dürfen sich jetzt auch gerne zurückziehen, einen Kaffee trinken oder so, aber ihr könnt auch dabei bleiben. Außer Jessie, die muss da hinten an der Technik sitzen bleiben, sonst wird das hier nichts mit der Predigt. Nein, also ich hatte mir so gedacht, wo ich das so durchgelesen habe, wo ich mir die Geschichte aus 1. Matthäus 1 ab Vers 18 durchgelesen habe, habe ich mir so gedacht, wenn ich kenne das irgendwie, ich bin jetzt nicht Vater von einem Kind, das himmlisch gezeugt wurde, aber ich kenne diese Zustände, wo man ganz, ganz viele Gefühle in sich hat, die in alle möglichen Richtungen gehen. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Und wir werden heute sehr männliche Themen behandeln. Wir werden Gefühle behandeln. Wir werden Reden behandeln. Und wir werden Aufgaben behandeln. Beziehungsweise darum wird es so ein bisschen gehen. Ja, ich möchte einfach mit euch heute mal so ein bisschen aus der Perspektive von Josef auf diese Geschichte gucken. Und am Ende oder dann auch noch einmal die Frage stellen, warum steht diese Geschichte nur in Matthäus und warum ist sie wichtig oder warum ist vielleicht auch Josef wichtig gewesen. Aber fangen wir mal von vorne an. Fangen wir einfach mal mit der Textlese an. Wer seine Bibel dabei hat, kann nach unten gucken. Wer seine Bibel nicht dabei hat, guckt bitte auf den Beamer oder in die Luft. Und dann könnt ihr mitlesen. Matthäus 1, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Fangen wir mal mit diesen ersten zwei Versen an. Da steht, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, okay, da bin ich jetzt gerade in den nächsten Vers reingesprungen, kurz mal Pause. Diese ersten zwei Verse, die malen ja uns schon mal ein ziemlich buntes Bild von einem Mann, der in einer Lage ist, in die man nicht unbedingt kommen möchte. Der erste Punkt, da konzentrieren wir uns mal hier. Josef aber, ihr Mann, war gerecht. In manchen Übersetzungen oder Übertragungen steht auch fromm und gerecht. Und das war schon so der erste Punkt, wo ich so dachte, sehe ich mich selbst als fromm und gerecht? Eigentlich schon, oder? Wie seht ihr euch? Wer von euch würde sagen, er ist fromm? Oder nennen wir es mal anders, wer von euch würde sagen, ich spreche jetzt nur für die Männer, okay? Wer von euch ist gläubig? Guck mal, da haben wir ganz viele schon. Und es geht heute ja auch um gläubige Männer. Und ich denke, die werden sich auch am ersten mit identifizieren können. Wenn man gläubig ist, dann hat man ja ein Vorbild. Und man möchte diesem Vorbild ja auch gerecht werden. Und manchmal macht man dann, muss man sich ja dann so ein bisschen mehr anstrengen, um auch wirklich dieser fromme Mensch zu sein. Ja, manchmal versuchen wir ein bisschen zu sehr fromm zu sein und dann ist es auch anstrengend. Dann ist diese Frömmigkeit, dann ist dieses Gläubigsein nicht nur etwas Natürliches, was passiert, sondern wir versuchen, eine Maske aufrechtzuerhalten. Da müssen wir ganz ehrlich mit uns sein, das machen wir einfach manchmal, weil wir wollen ja nicht, dass die anderen uns irgendwie schwach sehen oder als sündig sehen, sondern wenn wir jetzt schon gerade die ein bisschen länger im Glauben sind, da muss man ja schon zeigen, dass man auch ein bisschen gewachsen ist. Man kann ja nicht ständig dieses Baby bleiben, das immer nur Milch trinkt. So, wir haben den frommen, wir haben den gerechten Josef. Dann haben wir den verlobten Josef. Und wer von euch war schon, ist schon mal verlobt gewesen beziehungsweise verheiratet? Wer kann sich daran erinnern, was waren so die Gefühle aus der Verlobtheitszeit? Die Älteren unter euch kramt noch mal ein bisschen in der Gedächtnisschublade. Also es war eigentlich schon eine richtig gute Zeit. Das war so diese Zeit der Vorfreude. Es war eigentlich die Adventszeit des Mannes, oder? Man war in Erwartung. Manche wissen, wovon ich spreche. Die Jüngeren unter euch, ihr kommt bestimmt noch in den Genuss. Da ist man so, das wird gut, das wird was Schönes. Und da freut man sich so richtig drauf. Und jetzt haben wir zwei Punkte. Wir haben den frommen und gerechten, ist so ein bisschen anstrengend, man muss ein bisschen gucken, was man macht. Dann haben wir den verlobten Josef, der ist glücklich, der ist happy, der will einfach nur verheiratet sein und eine Frau haben und ein glückliches Leben haben. Und dann ist seine Verlobte schwanger und nicht von ihm. Jetzt stellt euch das mal vor. Vielleicht haben einige von euch so etwas schon erlebt. Mir ist es nicht bekannt, dass es bei mir vorgekommen ist und deswegen kann ich darum nicht aus Erfahrung sprechen. Aber es muss schon ein ganz schön blödes Gefühl gewesen sein. Und jetzt hast du in dir dieses Potpourri, wer kennt das Wort? Die Volksmusik hören, kennen das bestimmt. Dieses Potpourri an Gefühlen. Auf der einen Seite die Anstrengung, das Ernste, auf der anderen Seite das Glückliche, das Wunderbare, diese Erwartungen, auf der anderen Seite diese herbe Enttäuschung, dass das, was du dachtest, was exklusiv für dich vorbereitet war, nicht mehr exklusiv für dich da ist, könnte man vielleicht mal so sagen. Was wäre eure Reaktion gewesen in so einer Situation? Habt ihr schon mal so eine Situation gehabt, wo mindestens drei oder mehr verschiedene Gefühle in euch präsent waren und euch hin und her gerissen haben und ihr nicht gewusst habt, was soll ich jetzt machen? Welche Entscheidung treffe ich jetzt? Wie geht es jetzt weiter mit meinem Leben? Könnt ihr da mitfühlen? Sogar die Frauen nicken. Und da habe ich auch gedacht, ja, das ist eine Situation. Und witzigerweise dachte ich, so gibt es in der Bibel vielleicht noch mehr Stellen von so Männern, die so einen Konflikt in sich getragen haben. Vielleicht eine etwas andere Geschichte war der Jona, der hatte ja auch einen Konflikt in sich. Und was war seine erste Reaktion? Hat er ab in den Wal, ja. Nee, er ist weggelaufen. Und anscheinend ist das so ein Ding, das hat sich der Josef hier, glaube ich, auch gedacht. Es steht, muss ich ja mal kurz hier suchen, gedachte sie heimlich zu entlassen. Was für mich so viel heißt, ich löse das heimlich auf mit der Verlobung, sag keinem was, geh weg und dann ist die Sache gegessen. Natürlich haben wir Männer immer einen Plan. Also wir sind ja nicht so, dass wir keinen Plan haben. Der Plan hat ja gute Hand und Fuß. Also er wollte seine Frau nicht bloßstellen oder seine Verlobte. Und auf der anderen Seite wollte er sich aber auch nicht diese Schande antun, der Mann zu sein, der mit einer Frau zusammen ist, die ein Kind von jemand anders hat. Und es ist ja schon eigentlich ein guter Plan, den kann man sich ja gut so erklären, kann man sich ja gut herleiten. Und anscheinend war das nicht der Plan Gottes. Und genauso wie Jona dann umkehren musste und das Ganze nochmal von vorn machen musste, oder nicht genauso, aber so ähnlich, War das nicht das, was er tun sollte? Und wir lesen jetzt mal uns diese Verse durch, die den Traum behandeln. Kannst du jetzt einmal, genau, die nächsten Verse. Da lese ich jetzt mal bis Vers 23. Wir fangen bei Vers 20 an. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Entschuldigung, ich finde das ein bisschen zu abgehakt. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Zwei Dinge, die ich aus diesem Text oder aus diesem Traum hervorheben möchte für die Männer. Der erste oder das erste, was mir aufgefallen war: Was macht der Engel? Was macht der Engel in Vers 20? Er sagt zu ihm: fürchte dich nicht, sie zur Frau zu nehmen. Und dann ergibt er die Erklärung, warum nicht, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist und sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihn Jesus nennen. Der Engel nimmt ihm die Angst. Josef bekommt eine Nachricht von Gott durch den Engel und das Erste, was der Engel macht, ist, er nimmt ihm die Angst. Er nimmt ihm das, was ihn dazu verleitet hat, die Frau heimlich zu verlassen, indem er sagt: Guck mal, das hat schon alles einen Grund, das ist schon alles so gewollt und du musst dich jetzt nicht fürchten. Also er sagt es so: Fürchte dich nicht. Und das Zweite, was er macht, und das ist für Männer, die halt gerne immer so mit einer Aufgabe unterwegs sind, ganz wichtig: Er gibt Josef eine Aufgabe. Und zwar sagt er zu ihm: Du sollst seinen Namen Jesus nennen. Josef bekommt die Aufgabe, dem Kind den Namen zu geben. Und ich finde, das ist etwas, was mir bisher irgendwie noch, das war etwas, was für mich eine neue Erkenntnis in dieser Geschichte war, dass Josef derjenige ist, dass es nicht Maria ist, die dem Kind den Namen gibt, sondern dass Josef den Auftrag bekommt, dem Kind den Namen zu geben. Und so hatte Josef jetzt, auf der einen Seite wurde ihm die Angst genommen, auf der anderen Seite wurde ihm deutlich gezeigt, das ist deine Aufgabe, die du zu tun hast. Und er ist dann auch gehorsam geworden, beziehungsweise steht hier dann ab 24, Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. So viel zu dem Text. Meine nächste Frage, die dann irgendwann beim Lesen des Textes aufkam: Warum ist diese Geschichte wichtig, wenn sie nur Matthäus erzählt? Und warum erzählt sie gerade nur Matthäus? Wir machen jetzt einen kleinen Exkurs. Wir gehen einmal so ein kleines Seitenthema ein. Der Matthäus, der gilt wohl, habe ich mir dann durchgelesen irgendwo, als ein Geschichtenerzähler. Und ein Geschichtenerzähler, der sich gut auskannte in den jüdischen Bräuchen und der sein Evangelium oder das Evangelium wahrscheinlich mit dem Hintergedanken geschrieben hat, dass es jemand liest, der die jüdischen Bräuche gut kennt und wahrscheinlich gläubig ist, also ein Jude ist. Und ich übertrage das mal für uns. Der Matthäus schreibt sein Evangelium für Gläubige, für diejenigen, die die ganze Geschichte bis dahin schon kennen. Und deshalb weiß er auch, dass es in der jüdischen Kultur oder dass es der jüdische Brauch ist, dass der Vater bei der Beschneidung des Sohnes dem Kind den Namen gibt. Dass es eine jüdische Tradition ist. Und meine Herleitung dabei ist, oder das, was ich daraus lese, ist: Matthäus war es ganz wichtig zu sagen, hier ist alles so gelaufen, wie es zu laufen hat in einer jüdischen Familie. Die Mutter hat das Kind geboren und der Vater hat seine Aufgabe wahrgenommen und hat diesem Kind den Namen gegeben. Warum ist das Namengeben denn so wichtig? Das kennen vielleicht einige von euch, dass die Namen im jüdischen oder in der jüdischen Kultur, im jüdischen Brauch viel mehr sind als nur einfach eine Bezeichnung von einer Person. Das kennen wir auch schon, dass das Wort Jahwe eine viel tiefere Bedeutung hat. Und ich bin dann mal in so ein, wie nennt man das auf Englisch, so ein Rabbit Hole im Internet hineingestoßen worden und habe mir allerhand über die jüdische Kultur durchgelesen, habe mir Sachen aus dem Talmud durchgelesen, das wohl so eine Worterklärung der Tora ist. Und da drin haben schon die alten Gelehrten gesagt, oder ich fasse es mal so ein bisschen zusammen, der Name beschreibt den Charakter, beschreibt die Zukunft, den Lebensweg des Kindes und der Name ist so etwas wie die Identität des Kindes. Es gibt dem Kind eine Identität. Und dann kam mir der Gedanke, ja, das ist wahrscheinlich auch deshalb dann für die Juden ganz wichtig oder für Matthäus ganz wichtig gewesen, den Juden zu sagen, dieses Kind, das da geboren wurde vom Heiligen Geist, das hat diese Identität. Und diese Identität ist der Retter des Volkes oder nachher Immanuel, Gott mit uns. Und es war sehr wichtig, dass den Juden erklärt wird, das hier hat Hand und Fuß, das hier hat eine Bedeutung. Und ein zweiter Punkt, warum Matthäus als jemand, der halt die Bräuche und das Jüdische halt auch so für wichtig erkannte, warum er das beschreibt, sind die ersten 17 Verse des ersten Kapitels. Die habe ich euch heute erspart. Aber da ja ich bekannt bin, dass meine Predigten nicht so lang sind, hätte ich die vielleicht einfach durchlesen können, weil die Zeit ja da ist. Und zwar ist es der komplette Stammbaum vom Abraham bis Josef. Und Matthäus zeigt darin auf, dass Jesus aus der Blutslinie Abrahams, aus der Blutslinie Davids entstammt und dass er sozusagen als einer der Führer des Volkes oder aus dieser ganzen prominenten Riege der Führer des Volkes in diese Familie hineingeboren wird. Und dass das halt auch wichtig für die Juden ist, dieses zu verstehen, dass er wirklich dieser König ist, dieser Verheißene, wie es im Alten Testament schon vorhergesagt wurde. Das ist übrigens auch eine Sache, die Matthäus ganz oft macht. Er zeigt auf, wo sich Verheißungen erfüllen. Und das hier ist wieder so etwas, das zeigt auf, Jesus wird in diesen Stammbaum hineingeboren. Ein interessanter Gedanke, den ich dabei bei meinen Recherchen noch gelesen habe, ist, Jesus ist ja er führt ja nicht die Blutslinie fort, sondern er zeigt, dass ab diesem Moment eine neue Blutslinie entsteht in der ganzen Geschichte, der Juden, in der Geschichte Israels. Und das fand ich war auch ein interessanter Gedanke, dass gerade mit Jesus ein neues Kapitel anfängt, ein neuer Abschnitt, ein neues Bündnis. Kommen wir zurück zur Geschichte. Ich lasse es hier mal diesen Infoabteil so stehen und möchte mich nochmal zurück auf die Geschichte konzentrieren oder zurück zur Geschichte kommen. Was ist denn jetzt, was kann ich mir persönlich, vor allem was kann ich als Mann mir aus dieser Geschichte hinausnehmen? John, meinst du, ich falle hier gleich an? Okay, ihr bekommt jetzt was zu sehen. Entschuldigung, ich werde nicht so hoch die Dienst ziehen. Also, was kann ich mir mitnehmen als Mann? Zum einen, binde deinem Bruder die Schuhe zu, wenn du siehst. Zum anderen, wir sind oft damit beschäftigt, eine Maske aufrechtzuerhalten, glaube ich. Ich sehe das bei mir ganz oft. Wir erleben es häufig, dass wir Glück und Unglück und schwere Entscheidungen und gute Entscheidungen gemischt haben. Und dass wir diese Entscheidungen, dass wir irgendwas mit diesen Entscheidungen machen müssen. Meine Beobachtung ist, dass wir, indem wir versuchen, diese Maske aufrechtzuerhalten, oder indem wir versuchen, aus eigener Kraft meistens, indem wir versuchen, oder eigentlich immer, aus eigener Kraft eine Persönlichkeit zu sein, eine Person zu sein, ein Christ, ein guter Christ zu sein, verbauen wir uns den Weg, den richtigen Plan zu sehen, wie wir mit unseren gemischten Gefühlen, wie wir mit den Entscheidungen, die anstehen, umgehen sollen. Dadurch, dass wir so viel Kraft investieren und so viel Gedanken investieren, wie wir das hier aufrechterhalten können, haben wir keine Zeit, haben wir kein Ohr, haben wir keine Gedanken mehr dafür übrig, für das, was Gott uns eigentlich sagen will. Bei Josef, da ist es so einfach. Der hat einfach einen Traum bekommen und zack, war die Lösung da. Ich denke nicht, dass es bei jedem so sein wird oder ist, aber meine Ermutigung für euch heute ist, dass ihr, wenn ihr merkt, ich wende gerade sehr viel Kraft auf, hier irgendwas aufrecht zu erhalten, euch zurückzieht, euch dafür öffnet, dass Gott euch zeigen kann, was hat er überhaupt vor in dieser Situation. Vielleicht ist es nicht weglaufen, vielleicht ist es genau da bleiben und für jemand da sein oder eine andere Aufgabe, die gerade dann ansteht. Und eine etwas generellere Aussage, damit das hier nicht nur für Männer und für gläubige Männer ist, sondern für jeden. Was mir diese Geschichte wieder gezeigt hat, ist, wir können den Satz so hinschreiben, Gott kann ohne uns. Gott kann ohne Josef Jesus in diese Welt schicken. Gott kann ohne Josef Jesus als Retter dieser Welt einsetzen. Aber das ganz Wichtige und für mich eines der elementaren Botschaften aus den Evangelien, aus der Bibel ist, Gott will nicht ohne uns. Ja? Er hat ja uns am Anfang geschaffen. Wie hat er Adam und Eva geschaffen? Er hat Adam und Eva geschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Er hat sich ein Gegenüber geschaffen. Er hat sich jemanden geschaffen, mit dem er eine Beziehung führen kann. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir für uns klar haben, oder ist es ganz wichtig zu wissen, Gott möchte nicht ohne dich. Gott möchte, dass du sein Partner bist, dass du eine Beziehung zu ihm führst, dass du aus dieser Beziehung heraus lebst. Und das ist, gebe ich allen von euch heute mit, nicht nur den Männern, auch den Frauen, und wünsche euch Gottes Segen, wenn es dann bei euch wieder so weit ist, dass ihr euch einmal zur Ruhe setzen müsst und dass ihr eure Gedanken sortieren müsst. Amen.